Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Ja, heute bin ich hier im Harzwaldhaus in Bad Harzburg. Bei mir ist Anja Fischer und Josephine Barke. Hallo ihr zwei, ich begrüße euch erstmal herzlich und freue mich, dass ihr heute bei uns im Podcast Der Harz hinter den Kulissen zu Gast seid. Hallo Anja.
Jo, hallo.
Und hallo Josephine.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Anja, du bist Rangerin im Nationalpark schon sehr lange. Seit wann bist du dabei?
Ich bin seit 1995 Ranger im Nationalpark.
Arbeitest du seitdem auch hier beim Harzwaldhaus?
Ja, das kam erst ein bisschen später. Vorher war das Haus der Natur, wie es vorher hieß, unter anderer Beaufsichtigung, sage ich da jetzt mal zu. Dann hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald das übernommen und hat es in Eigenregie geführt. Und da fingen wir schon an mit zu unterstützen. Das war so Ende der 90er.
Ja. Okay, und vorher, wir haben hier eben gerade schon, ihr habt hier so einlaminierte Bilder, historische Bilder von dem Gebäude und ja, vielleicht kannst du uns mal kurz in die Geschichte des Hauses mitnehmen. Wie ist es dazu gekommen, dass hier an diesem Fleck dieses Gebäude steht und ja, dass der Nationalpark und die Landesforsten hier ja so eine Ausstellung draus gemacht haben?
Im 19. Jahrhundert war das hier schon eine Einrichtung für Kurgäste. Bad Harzburg ist schon sehr lange Kurstadt und das hat sich dann so langsam weiterentwickelt. Als dann 1929 die Seilbahn eingeweiht wurde, wurde dann hier eine Gastronomie an dieser Stelle in diesem Gebäude erbaut und dann kam der Zweite Weltkrieg. Danach war das hier eine Rollschuhbahn der englischen Besatzer und danach wurde das schon 1956 eine Ausstellung zur Natur. Da waren alle möglichen ausgestopften Tiere aus aller Herren Länder. Und das hat sich so langsam über die Jahrzehnte weiterentwickelt, dass es regionaler wurde. Dann bekam es den Untertitel Du und dein Wald. Ab den 80ern war es dann wirklich nur einheimische Tiere, die man dort sehen konnte. Und dann kam in den 90ern, als sich 1994 der Nationalpark Harz gegründet hat, hat der dann da auch seinen Anteil drin gehabt und hat dann auch einen Teil der Ausstellung mitbespielt.
Okay, und dann hieß das jetzt ganz lange Haus der Natur. Ich kenne es aus meiner Kindheit auch als Haus der Natur. Ja, wir werden gleich, Josephine und ich werden gleich noch einmal durchgehen und hier einmal so eine kleine akustische Reise durch die Ausstellung machen. Was hat sich denn geändert vom Haus der Natur hin zum Harzwaldhaus und genau, wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt nicht mehr Haus der Natur heißt?
Es wurde in seinem Bestehen mehrfach umgebaut, immer mal aktualisiert, dass man auf dem neuesten Stand der Technik ist. Und das ist halt 2022, als wir im Oktober wieder eröffnet haben, nach dem letzten großen Umbau, haben wir das auf den wirklich aktuellsten Stand der Ausstellungstechnik gebracht. Und auch hat sich geändert, dass die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nicht mehr mit im Boot ist. Die haben sich rausgezogen und so sind halt wir vom Nationalpark und die Kollegen von den Landesforsten hier die beiden Träger des Hauses. Und natürlich dreht sich die ganze Ausstellung um den Harzer Wald und um diese beiden Partner, die hier gemeinsam darstellen, wie wir ganz wunderbar zusammenpassen, der Nationalpark und die Landesforsten.
Das finde ich interessant, weil Nationalpark und Forst haben ja schon unterschiedliche Herangehensweisen an so einen Wald. Wie, vielleicht kannst du das mal kurz konkret sagen, warum passt ihr denn so gut zusammen?
Man braucht beides. Man braucht den Wirtschaftswald, wo halt das Bauholz der Zukunft gezüchtet wird. Das ist voll wichtig, dass wir hier in Deutschland nicht von Importen von Bauholz abhängig sind. Deswegen brauchen wir natürlich die Landesforst. Und man braucht auch so Flächen wie den Nationalpark, wo die Natur einfach mal machen kann, was sie möchte. Wo wir alles mal zusammenbrechen lassen und mal gucken, was passiert dann. Wir sind also eine große Versuchsfläche. Auch in den Landesforsten gibt es Ecken, wo die Natur machen darf, was sie will. Da gibt es also auch Anteile von Naturwald. Das ist nicht alles nur streng nach Vorschrift bepflanzt, sondern da darf eben auch mal so eine Ecke wild sein. Die Leute denken ja immer, da ist immer nur alles in Reihe und Glied. Nee, die haben auch wilde Ecken. Und im Nationalpark ist halt auch nicht alles nur wild. Wir haben auch nachgeholfen. Also da, wo nur Fichte stand, aber eigentlich Buche sein sollte, haben wir auch etliche Pflanzen gepflanzt. Ein paar Millionen Bäume sind auch beim Nationalpark in die Erde gekommen. Haben die Leute auch nicht immer so auf dem Schirm. Aber so passen wir halt sehr gut zusammen und die Leute sollen halt lernen, dass wir sehr gut miteinander harmonieren und das kann man hier in der Ausstellung super erleben.
Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch erstmal wichtig, dass die Leute wissen, dass beides nebeneinander existiert. Also ja. Viele fahren in den Harz und denken dann direkt nur an den Nationalpark oder manche denken halt auch nur an den Wirtschaftswald. Und überhaupt erstmal zu verstehen, dass es zwei Akteure sind, die hier nebeneinander im Harz vertreten sind und der Nationalpark eigentlich auch nur ein relativ kleiner Teil vom Harz ist, das ist, finde ich, erstmal schon die erste Grundaussage, die wichtig ist, die unsere Gäste hier verstehen und was dann in den beiden unterschiedlichen Teilen des Harzes passiert, das erfahren sie dann in der Ausstellung. Und das ist echt eine coole Grundlage. Grundlage für alles mögliche weitere.
Ja, das kann ich auch bestätigen, dass viele immer zuerst an den denken über alles Nationalpark und das gar nicht so auseinanderkriegen. Also das ist auf jeden Fall interessant. Anja, du wurdest mir gerade hier vorgestellt, als du bist quasi das Harzwaldhaus. Würdest du sagen, die Ausstellung, wie sie jetzt ist, ist auch deine liebste Ausstellungsform? Oder zu welcher Zeit vielleicht war hier die Ausstellung so, dass du sagen würdest, ja, so hat es dir am besten gefallen? Oder vielleicht auch, was ist heute dein Lieblingsteil der Ausstellung? So, was sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man hier ist?
Oh, das ist ganz schwierig zu sagen tatsächlich, welche von den drei Ausstellungsvarianten, die ich kennengelernt habe, meine Liebste ist, die hatten alle was für sich. Dass ausgestopfte Tiere nicht mehr so das Nonplusultra sind, ist klar, und dass die Technik sich auch viel weiterentwickelt und man viel mehr rüberbringen kann mit Technik, das ist auch klar. Also hier jetzt in dieser Ausstellung ist mein allerliebstes Exponat das Lux-Buch.
Was ist das genau?
Das ist ein interaktives Buch, wo man aber wirklich richtig Seiten umblättern muss. Also nicht nur auf einem Bildschirm rumwischen, sondern man nimmt die Seiten in die Hand und blättert richtig. Und das Buch erzählt dann was über den Lux.
Ja.
Und auf jeder Seite was anderes. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Das ist also wirklich mein liebstes Exponat hier.
Ja. Und außerhalb des Harzwaldhauses bist du ja bestimmt auch relativ viel im Wald unterwegs, nehme ich mal an. Hast du so einen Lieblingsort im Harz?
Auch das ist schwierig. Ich finde, der Harz hat viele schöne Ecken, auch jetzt mit dem zusammenbrechenden Wald, der ja wieder neu grün wird. Klar, ja. Wenn ich immer nur nach oben gucke und sehe die trockenen Fichten, die noch rumstehen, dann werde ich nicht glücklich. Aber ich muss halt tiefer gucken und dann, wenn ich dann sehe, wie das alles grün wird oder jetzt im Sommer, wenn dann die ganzen Blühpflanzen wieder durchkommen, ja. Wenn das alles in tausend Farben blüht und alles mit Schmetterlingen und Bienen und Hummeln rumbrummt, dann ist das einfach nur schön. Eine meiner liebsten Touren ist die um die Eckertalsperre tatsächlich.
Ja, die finde ich auch sehr schön. Und zum Thema Waldwandel kann man hier bestimmt auch einiges lernen bei euch, oder?
Ja, na klar. Der Wald im Wandel, das ist zentrales Thema hier im Haus. Es geht nicht nur um den Lux, logischerweise. Es geht um den Wald im Wandel, um die verschiedenen Behandlungsweisen des Waldes. Also wie macht es der Nationalpark? Was machen die Landesforsten? Deswegen haben wir unsere Protagonisten, die durch die Ausstellung führen, den Ranger und die Försterin, die dann jedem immer erklären, was macht wer hier zu welchem Thema im Harzer Wald.
Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Anja, dir erstmal vielen Dank für den kurzen Einblick und den Abriss der Harzwaldhaus-Historie. Und ja, Josephine, ich würde sagen, wir beide gehen jetzt einmal durch die Ausstellung und gucken uns das Ganze mal an.
Ja, auf geht's.
So, dann gehen wir jetzt mal rein in die Ausstellung.
Die Ausstellung startet immer, das finden Schulklassen und Kindergarten, das ist toll, immer mit einem Film.
Ah, perfekt.
Wir kommen hier rein und haben dann einen Augenblick Zeit, uns so ein bisschen an dieses Dunkel zu gewöhnen. Können uns hier auch kurz hinsetzen und dann startet der Film.
Ja, es ist wirklich sehr dunkel hier. Ist das überall in der Ausstellung so dunkel?
Ja, allerdings sind ja die Exponate beleuchtet und ich glaube, wenn man sich einen kleinen Augenblick dran gewöhnt hat, dann ist es auch ganz normal. Ja. Ist aber auch irgendwie schön, wenn man sich dann total auf die Ausstellung konzentrieren kann und gar keine Ablenkung von draußen kommt. Ist gerade bei so jüngeren Schulkindern immer ganz gut.
Ich hoffe, hier sind auf jeden Fall schon... Ah, es geht los. Und hier sind auf jeden Fall auch schon viele Vögel, Gezwitscher und Waldgeräusche zu hören. Sehr angenehm.
Das ist richtig schön.
Worum geht es hier in dem Film? Vielleicht einfach mal kurz zusammengefasst.
Genau, in dem Film haben wir die drei Protagonisten. Also jetzt gerade hören wir das Mädchen und dann gibt es noch den Ranger und die Försterin. Und die leiten so ein bisschen durch die Ausstellung und man findet die an verschiedenen Stellen wieder. Da erklären sie dann zum Beispiel was über den Nationalpark, das macht der Ranger. Die Försterin erklärt was über die Landesforsten und das Mädchen spinnt die ganze Sache zu so einer Geschichte zusammen.
Jawohl. Okay, ich würde sagen, lass uns mal weitergehen. Wenn Sie den ganzen Film angucken, dann dauert es ein bisschen zu lange. Ist ja immer noch ein Audiomedium hier.
Also diese Station hier spricht jetzt nicht. Wir haben hier einen Baum bei Tag und bei Nacht und die verschiedenen Bewohner, die hier am Baum sitzen, die muss man auch erstmal alle finden. Die sind auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich. Hier unten ist zum Beispiel noch so ein kleiner Mistkäfer versteckt. Aber da ist ein Sägebock. Genau. Aber wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir schon eigentlich die nächsten Filmelemente. Und da kann man dann immer auf Deutsch oder Englisch sich einmal den Inhalt vorspielen lassen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel den Ranger. Der fängt jetzt hier gleich einmal mit dem Nationalpark an.
Als Ranger verbringe ich fast jeden Tag im Nationalpark. Hier bin ich mitten in der Wildnis. Seine Wälder faszinieren mich. Ganze 97% des Nationalparks machen sie aus. Aber ich liebe auch die Moore. Die bizarren Felsen, die Blockheiden und die vielen unzähligen sprudelnden Bäche.
Also man ist hier auf jeden Fall direkt schon, man fühlt sich direkt, als wäre man im Wald drin. Ne?
Man wird richtig abgeholt.
Ja. Das ist ja auch niedlich hier mit den Bäumen.
Ja, genau. Hier haben wir zum Beispiel 1 Hektar Wald. Da werden verschiedene Waldfunktionen vorgestellt. Man kann hier immer, also man kann eigentlich an jeder Station an einem Rädchen drehen, auf den Knopf drücken. Es ist immer alles zum Anfassen und es darf auch angefasst werden. Ab und zu wird auch mal was abgeknickt. Aber ich finde es einfach total super, dass man alles anfassen darf und das nicht wie so ein Museum ist. Hier kann man jetzt zum Beispiel schauen, wie viel Arbeit Plätze der Wald bietet. Sieht man schon, hier fahren ein paar LKWs, die Holz abtransportieren und auch ein Harvester. Man kann zum Beispiel hier nochmal nach der Erholungsfunktion schauen. Also was kann man im Wald alles machen? Wandern, Fahrradfahren. Haben wir hier noch Totholz. Wie viel Totholz ist in einem Hektar Wald? Also lauter kleine Informationen. Da kann man sich ganz nach Interesse anschauen, was der Wald so zu bieten hat. Genau, hinter uns ist auch die Prozesskammer, die ist richtig toll. Mhm. Hier geht man quasi in so einen Kasten rein, also man ist noch mal ein bisschen abgeschottet von dem ganzen anderen Gedudel.
Sieht aus wie ein Ausmalbild hier an der Wand.
Ja, genau, also man sieht lauter kleine Linien und kann dann hier an einem Rädchen sich ein Tier aussuchen und sich darüber was erzählen lassen. Und dann erscheint nicht nur ein Bild, sondern es gibt eine kleine Geschichte dazu.
Die Natur beginnt sich zu entfalten. Doch was ist mit den jungen Blättern der Rotbuche los? Einige haben bereits Löcher. Manche fallen sogar zu Boden. Schuld daran ist der Buchenspringrüssler, der in den Rindenritzen überwintert hat. In das frühlingshafte Grün hat dieser Käfer gleich seine Eier gelegt. Seine Larven fressen sich durch die jungen, zarten Blätter, die dann braun werden und abfallen.
Ja, also sehr viel Videoelemente auf jeden Fall. Früher gab es hier, erinnere ich mich, noch so eine Station zum Thema Fahrradfahren, was ich so in Erinnerung habe, und auch Ameisen.
Ja, habt ihr? Also die Ameisen gibt es noch, die Fahrradstation kenne ich nicht mehr. Ich bin seit 24 hier, also ich habe das Haus neu umgebaut, übernehmen dürfen. Okay. Den Umbau hat noch meine Vorgängerin Bettina König gemacht, da sehr viel Arbeit reingesteckt und ich durfte das jetzt so schön, wie es jetzt ist, übernehmen. Das ist echt super. Aber ja, die Fahrradstation, die gibt es nicht mehr. Ameisen gucken wir uns gleich noch an.
Sehr gut. Nur nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du bist also von den Landesforsten, nicht vom Nationalpark. Seit wann bist du bei den Landesforsten?
Ich bin seit 2022 bei den Landesforsten, habe da mein Trainee-Programm gemacht im Forstamt Seesen und bin dann als fertige Försterin sozusagen nach Clausthal gekommen und habe das H2000 übernommen. Bin auch noch für andere Sachen zuständig, also alles Mögliche, was mit dem Thema Klima zu tun hat, und mache auch viel in der Waldpädagogik mit Schulklassen. Okay. Hier im Haus, aber auch draußen im Wald.
Da, also gibt es hier im Haus auch Führungen von dir?
Also Führungen nicht so. Also man hört es schon hier überall, wenn man hier ein paar Knöpfe gedrückt hat, dann dudelt es zu viel, als dass man hier sinnvoll eine Führung machen kann. Aber wir bieten zum Beispiel ein Klimaprogramm für Schulklassen an. Die können einfach bei uns anfragen über die E-Mail, die auf der Homepage ist. Und dann können wir immer einen Gang durch die Ausstellung und dazu noch so ein bisschen begleitendes Raumprogramm anbieten. Und das ist echt eine coole Sache, vor allem für die Schulen hier aus der Region, die dann einen kurzen Weg haben und auch sehr kostengünstig.
So, noch mehr Bildschirme hier auf jeden Fall. Ja. Wer gestaltet den Wald?
Ja, hier ist jetzt, glaube ich, die Försterin zu sehen. Ganz wichtig auch, es geht alles auch auf Englisch. Also wir hatten oft jetzt auch schon fremdsprachige Gruppen hier drin. Das war kein Problem, weil alles auch auf Englisch ging. Und die Ausstellung ist auch relativ barrierearm. Also sowohl wenn man eine Hörschädigung hat oder zum Beispiel nicht besonders gut sehen kann, dann hat man eigentlich trotzdem was davon. Und das finde ich auch total cool.
Und hier geht es jetzt um den Waldwandel, oder?
Genau, hier geht es jetzt um den Klimawandel. Und man sieht auch natürlich Bilder aus dem Harz. Das ist jetzt die Försterin, die spricht.
Ja, ist schon cool, immer mit so unterschiedlichen Protagonisten, die was erzählen. Da wird man, ist mal ein bisschen abwechslungsreich.
Vor allem ist es so nur irgendwie so ein roter Faden. Also der Ranger erzählt halt die Fakten über den Nationalpark, die Försterin erzählt über die Landesforsten, beziehungsweise über den Wirtschaftswald. Und das Mädchen hat so ein bisschen diese ja, doch diese spielerische Komponente, damit man sich auch damit identifizieren kann. Genau, hier sieht man gerade so einen Borkenkäfer, der durch so einen Fraßgang kriecht.
Ja, das ist auch cool, das mal zu sehen, weil man redet immer von dem schlimmen Finger, dem Borkenkäfer, ne, aber man sieht auch mal so ein paar Tote oder sowas, aber ja, wie er da so lang krabbelt und wirklich unter die Rinde kriecht, schon interessant.
Das ist echt verrückt, also manchmal sind hier auch Schulklassen, also auch so zum Beispiel Grundschüler, und dann frage ich die immer, was die denken, wie groß der Borkenkäfer ist, und dann zeigen die manchmal so richtig groß, also so 30, 40 Zentimeter, weil der muss ja schon groß sein, dass er so einen Schaden anrichtet.
So groß wie ein Dackel.
Und dann habe ich immer welche in der Becherlupe, dann kann man das so ein bisschen aufklären.
Ja. Wie soll der denn unter eine Rinde passen mit 40 Zentimetern?
Die zeigen da wirklich immer richtig groß. Ja.
Genau. Keine Vorstellung als Kind, wie das funktioniert. Hatte ich als Kind auch nicht. Kannte immer nur diese Borkenkäfer fallen. Da hing hier auch mal eine, da habe ich in Erinnerung. Und da habe ich immer gedacht, so, hat man die im Wald wiedererkannt und hat so gecheckt, okay, darin werden die gefangen, aber einen gesehen hat man irgendwie nie.
Nee, war ja, also den gibt es ja schon immer, aber der war ja nie so Thema, wie es jetzt die letzten Jahre war. Ne? Also das ist schon krass. Ich habe das als Kind, kenne ich auch nur diese Fallen, aber wozu die jetzt da sind, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Was ist hier dieses große in der Ecke mit dem Luchs? Das sieht auch sehr interessant aus.
Das ist unser Luchs-Diorama. Das ist tatsächlich auch noch aus dem Haus der Natur, aus der ganz alten Ausstellung. Also die Luchse sind schon ziemlich alt. Das ist ein Luchsmännchen und ein Luchsweibchen, die gerade zusammen ein Reh erlegt haben. Und hier kann man sich auf diese Hocker setzen und kann dann ein bisschen was zum Luchs hören. Das ist immer ganz schön, wenn hier so eine laute Schulklasse drin ist. Manche Kinder setzen sich sofort hier hin, setzen sich die Kopfhörer auf und wollen sich das einfach nur in Ruhe anhören. Ja. Das finde ich auch immer ganz angenehm, dass man sich da mal so ein bisschen rausziehen kann. Ja. Und gleich daneben sehen wir auch schon das Luchsbuch, was Anja eben
beschrieben hat. Ah ja, das sieht cool aus.
Auch mein Lieblingsexponat, das ist wirklich toll, weil man halt blättern muss und dann nicht nur vorgelesen wird, sondern sich auch noch die Bilder bewegen. Also wenn wir jetzt hier mal den Knopf drücken und einmal weiterblättern, haben wir hier die Geschichte des Luchses im Harzwald. Und sehen jetzt hier so ein Abbild von einem Fichtenwald und einen kleinen Text. Das müsste es eigentlich gleich vorlesen.
Den 17. März 1818.
Ah ja, das ist echt, also um einmal zu erklären, was man hier sieht, es ist ein beleuchtetes Buch, ein sehr großes beleuchtetes Buch, wo so Bilder reinprojiziert werden. Hier ist ein Luchs und ein Jäger, sieht man zum Beispiel, der jetzt hier über die Buchseiten wandert. Also sehr schön gemacht.
Wir können ja nochmal weiterblättern. Also es geht halt um die komplette Geschichte des Luchses.
Schließlich wird das Tier bei Lautental erschossen. Im Jahr 2006 waren bereits 24...
Ja, zum Thema Luchs hatten wir auch schon mal ganz am Anfang unseres Podcasts eine interessante Folge mit Ole Anders gemacht. Der, mit dem war ich beim Luchsgehege. Und ja, das ist ja wirklich sehr interessant, wie die Luchse auch im Harz nach und nach wieder die Oberhand gewinnen und ausgewildert werden. Wirklich eine gute Sache.
Total spannend. Ja, und wenn einen das interessiert, dann kann man sich das hier wirklich ganz in Ruhe nochmal anschauen. Passt auch ganz gut, wenn man einen Ausflug plant zum Luchsgehege, sich das vorher oder hinterher hier noch einmal anzuschauen.
Genau. Ja, man hat hier auch hier drinnen so, dadurch, dass es so dunkel ist, ist auch direkt so eine Ruhe irgendwie, sich damit mal zu befassen. Das ist schon wirklich gut gemacht.
Das stimmt. Also muss ich auch manchmal sagen, ich fahre manchmal einfach hierher und wenn noch nicht offen ist, dann gehe ich erstmal in Ruhe eine Runde durch die Ausstellung. Ja. Mit den Waldgeräuschen und so, das ist schon richtig angenehm. Ja. Vor allem jetzt auch bei der Hitze war hier auch relativ viel los, weil es hier drin immer ganz angenehm kühl ist. Es scheint ja nichts rein durch die Fenster.
Und es wird nächste Woche wieder warm, also wer bei der Hitze einen Abkühlungsort sucht, ist hier an der richtigen Stelle auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So.
Genau, hier haben wir die Holzkammer. Da laufen viele Leute einfach dran vorbei. Ich finde die aber total wichtig. Mhm. Hier geht es darum, was man alles so aus Holz zu Hause hat, was man aus Holz machen kann.
Also man sieht einen Kochlöffel, eine Gitarre, einen Besen.
Genau, hier gibt es noch verschiedene Geschichten zu Holz. Dann haben wir hier an dem Bildschirm ein Haus und können dann antippen, was in diesem Haus alles aus Holz ist. Wir haben hier zum Beispiel den Dachstuhl. Da geht es darum, berühre alle Dinge, die aus Holz sind. Kann man hier schon mal die Dachbalken. Hier ist noch ein Billardtisch. Der Fensterrahmen ist aus Holz. Die ganze Wandvertäfelung, ein Couchtisch. Eine Treppe.
Das sind auch mehr aus Holz, als man denkt. So,
ja, genau.
Deswegen, das ist auch das, was Anja schon gesagt hat, dass es wichtig ist, auch eine Forstwirtschaft zu haben und dass das so Hand in Hand geht, das finde ich, wird hier nochmal ziemlich deutlich. Ne?
Total, also ich versuche das auch immer mit den Schulklassen zu thematisieren. Warum ist es denn wichtig, dass wir Bäume ernten? Wozu muss das überhaupt sein? Und dann frage ich immer, mache ich ein Blitzlichtgewitter? Also wir stehen im Kreis und jeder soll eine Sache aus Holz sagen, die er zu Hause hat. Ja. Und erst läuft das immer richtig schlecht an und am Ende schaffen wir meistens 3 oder 4 Runden und dann freuen die sich total. Ja, ja, und das ergibt halt einfach keinen Sinn, diese ganzen Sachen von irgendwo zu importieren, wenn wir die hier direkt vor vor der Haustür haben. Es hat eigentlich nur Vorteile, insofern es halt nachhaltig geschieht. Ne?
Wie ist das da mit den, da habe ich jetzt schon viele verschiedene Sachen drüber gehört, die Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind und dann werden die aus der Fläche herausgenommen und liegen dann irgendwo an der Seite. Ich habe letzten Sommer oder so mal gesehen, da waren an einer Stelle sehr, sehr viel Totholz oder geschlagene Bäume und die wurden halt so mit Wasser besprüht, dass sie irgendwie feucht bleiben, weiß ich nicht genau. Kann man befallene Bäume noch gut benutzen für irgendwelche Produkte, Hausbau oder sowas? Oder ist das dann wirklich Holz, was nur noch Feuerholz wird?
Also ich glaube, es kommt darauf an, wie frisch der Befall ist. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen rindenbrütenden Käfern und holzbrütenden Käfern. Also je nachdem, wie weit der Käfer schon drin ist, kann man das auf jeden Fall noch nutzen. Und wenn es nicht mehr als Bauholz genutzt werden kann, dann auf jeden Fall noch als Industrieholz für Paletten, für Papier. Klopapier ist auch immer ein gutes Beispiel. Genau, also das ist auf jeden Fall noch nutzbar.
Sehr gut. Ja, sehr interessant. Also der Wald hat nicht nur den Erholungsnutzen, sondern auch wirklich einen praktischen Nutzen. Das wird man hier auf jeden Fall, wird einem hier auf jeden Fall ganz deutlich. Was ist das da für eine interessante Grafik hier?
Das ist die Klimastation. Da geht es darum, inwiefern sich die CO2-Konzentration global erhöht hat in den letzten Jahren. Hier haben wir den Vergleich von dem Zeitraum 1850 bis 1900. Und links ist, glaube ich, jetzt der aktuelle Verlauf. Und da kann man sich verschiedene Faktoren angucken. Was haben wir denn hier? Man müsste dazu die Kopfhörer aufsetzen, um das zu hören. Okay. Genau, es geht hier zum Beispiel um Freizeitaktivitäten. Dann geht es hier aber auch um Wildtiere. Dann geht es um Wasserversorgung. Da werden zum Beispiel auch so Sachen wie Klimaextreme, Dürren und Hochwasser angesprochen.
Hier sieht man den leeren Oderteich.
Ja, da sieht man jetzt hier ganz regional, was der Klimawandel ausmacht, in welche beiden Richtungen es geht. Also diese Wetterextreme, viel Regen, mal gar kein Regen und welchen Impact das hier so auf die Umwelt hat.
Ja. Das haben wir dieses Jahr auch schon wieder ganz krass. Ne? Also es regnet die ganze Zeit, dann ist es super heiß, dann brennt es irgendwo, dann regnet es schon wieder eine Woche. Also das ist schon immer zunehmend ein Thema. Was mir jetzt nochmal ins Auge sticht, ist rechts dieses riesige Modell hier. Mhm. Sieht auch sehr interessant aus.
Ja, man könnte fast denken, man ist im Miniaturwunderland.
Ja.
Und hier haben wir einmal links den Nationalpark abgebildet, rechts die Landesforsten. Und das Spannende ist, dass es eigentlich erstmal gar nicht so einen großen Unterschied gibt.
Mhm, stimmt.
Also man sieht hier rechts eine Holzerntemaschine zum Beispiel, die erntet da gerade eine Fichte. Links im Nationalpark ist aber auch ein Trecker unterwegs, der da gerade vielleicht einen Hochsitz aufgestellt hat. Man weiß es nicht so genau. Und ein Holz-LKW fährt auch ein bisschen Holz raus. Auf beiden Seiten sind aber auch Wanderer zu sehen, die den Wald zur Erholung nutzen. Wir haben hier einen Rothirsch, der steht im Nationalpark. Der wurde schon mal geklaut, der ist hier schon wieder zurückgekommen. Und Hütten, Bänke, also man muss schon ganz genau hinschauen, um da Unterschiede zu sehen.
Ja.
Und hier kann man sich auch nochmal die verschiedenen Waldfunktionen anschauen. Hier haben wir beim Nationalpark die Funktion schützen, unterstützen, erholen, entdecken und verstehen. Und bei den Landesforsten sind es die Nutzschutz- und die Erholungsfunktionen.
Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen. Viele bemängeln ja immer, auch wenn du jetzt nicht vom Nationalpark bist, sondern von den Landesforsten, also quasi auf der anderen Seite stehst, aber man sieht da hinten in der Ecke zum Beispiel, dass da ganz viel Totholz liegt. Und viele sagen immer, ja, warum räumen die das denn nicht weg? Das sieht doch blöd aus. Und der Nationalpark macht ja nur die Wegesicherung. Also da, wo es zu nah am Weg steht, wird es rausgenommen. Und sonst bleibt das Totholz im Wald, im Gegensatz zu den Forsten, wo das Totholz rausgenommen wird. Und was natürlich für die Gäste im ersten Blick ein bisschen attraktiver erscheint. Also eine schöne Wiese ist irgendwie schöner als Totholz. Genau, vielleicht kannst du nochmal sagen, was aber vielleicht doch der Vorteil dann davon ist, im Nationalpark das nicht zu machen.
Also tatsächlich wird bei uns auch Totholz liegen gelassen. Also ich habe die Erfahrung, dass das häufiger ältere Menschen sind, die das sagen, dass der Wald so unaufgeräumt quasi aussieht. Aber Totholz ist total wichtige Biomasse und bietet auch wieder Lebensraum für zum Beispiel jetzt Insekten oder Kleinstlebewesen. Wenn es zerfällt, ist es aber auch ein total krasser Wasserspeicher. Also wenn man mal so ein Stück Totholz nimmt und bringt das so aus nach dem Regen. Da ist richtig viel Wasser drin gespeichert und auch Nährstoffe und das darf auch einfach an manchen Stellen gerne wieder zu Humus werden. Andererseits, bei uns heißen zum Beispiel diese Flächen, die wir stehen gelassen haben mit den toten Bäumen, Dürrständer. Mhm. Und in den Dürrständern kann man nicht mehr arbeiten. Also wenn wir zum Beispiel neu pflanzen wollen, können wir das da nicht machen, weil das zu gefährlich ist. Ja. Wenn da Leute sind, die Bäume pflanzen und denen fällt da am Ende ein Baum auf den Kopf, das geht halt nicht. Und deswegen muss man immer schauen, ist es jetzt eine Fläche, die wir gerne wieder bepflanzen wollen, dann muss es natürlich abgeräumt werden. Oder wollen wir es sich selbst überlassen, dann kann man die natürlich stehen oder liegen lassen. Ja. Das kommt wirklich immer auf die Fläche drauf an. Und das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Da hat wirklich beides seine Berechtigung und ist absolut in Ordnung.
Ja, aber es ist gut nochmal zum Verständnis, dass man versteht, warum das so gemacht wird und warum nicht. Ne? Weil das ist ja auch ganz oft genauso wie, dass man überhaupt erstmal begreift, dass das auch der Unterschied ist zwischen Nationalpark und Forst. Also, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt und wie wir am Anfang schon festgestellt haben, dass bei vielen alles in einen Topf geworfen wird. Jetzt befinden wir uns hier quasi schon auf der Zielgeraden, würde ich sagen, oder?
Wir haben jetzt hier noch die Ameisen, die du eben angesprochen hattest. Die haben hier gerade Futter gekriegt heute Morgen. Anja hat die gefüttert. Und Zuckerwasser haben sie auch bekommen, das mögen sie total gerne.
Also hier ist ein großes Terrarium mit einem Ameisenhaufen drin. Ne? Die gehen auch raus, ne?
Genau, also wir können hier gerne mal aufmachen. Die haben so einen kleinen Schlauch, den haben wir gestern erst frei gemacht. Da können sie rausgehen, das Formikarium draußen, das kann man auch angucken, wenn das Haus zu hat. Die sind den ganzen Sommer über auch draußen aktiv. Können sich hier frei bewegen. Und im Winter machen sie tatsächlich selber diesen Durchgang zu.
Ach, krass.
Dann nehmen sie Nadeln und teilweise machen sie auch ihren Friedhof in diesen Schlauch rein. Also nehmen dann ihre Leichen und machen das zu. Jeez. Und im Frühling müssen Anja und ich dann oft mit einem Industriestaubsauger da einmal den
Friedhof leer machen.
Genau, damit auch wieder rausgegangen wird. Also die leben hier total autark. Die kriegen von uns nur Futter und den Rest organisieren die sich irgendwie alleine.
Was kriegen die zu fressen?
Die kriegen eiweißhaltige Sachen, also zum Beispiel mal ein gekochtes Ei. Gerade haben sie Katzenfutter, das mögen sie sehr gerne. Ah. Zuckerwasser bekommen die, ja, und dann, was man so findet, ne? Also auch mal so Larven oder Raupen, die transportieren die dann ruckzuck ab.
Und wie viel Ameisen sind das? Kann man das ungefähr schätzen? Wie viel Ameisen hat so ein, wie nennt sich das, ein Bau?
Also hier drin, also 100.000 sind das auf jeden Fall mindestens Arbeiterinnen. Dann sind, glaube ich, 2 Königinnen drin. Aber ganz genau kann man das eigentlich nicht sagen. Das kann man nur schätzen. Die werden regelmäßig auch von der Ameisenschutzwarte kontrolliert. Die waren vor kurzem erst da. Und was halt auch wichtig zu wissen ist, weil das schon ganz oft gefragt wurde, wie sind die überhaupt hierher gekommen? Also das war mal ein großes Umsiedlungsprojekt. Da wurde eine Straße gebaut und da war dieser Ameisenhaufen im Weg. Und damit die dann nicht irgendwie unter die Räder kommen sozusagen, wurden die umgesiedelt und sind dann hierher gekommen. Und seitdem leben die hier. Ich glaube, schon seit über 15 Jahren sind die hier drin. Ja. Und total autark. Ich finde das faszinierend.
Ja, also wie gesagt, ich kenne die auch schon als Kind. Fand ich immer schon beeindruckend, dass man so einen Ameisen noch mal gefahrlos, ohne bekrabbelt zu werden, hier von außen sehen kann. Nee, ich hatte nur gerade gefragt, weil du sagtest, ein Ei. Also kriegen dann die 100.000 Ameisen ein Ei?
Ja, die nehmen das dann auseinander.
Ja, okay, kam mir jetzt ein bisschen wenig vor, aber wirklich cool. Und die haben eine Königin, die da irgendwo sitzt? Oder wie funktioniert das hierarchische System unter den Ameisen?
Genau, sie haben eine Königin und um diese eine Königin, da kümmern sich tausende Arbeiterinnen, die haben ja verschiedene Berufe. Also wenn wir jetzt sogar noch mal eine Station weitergehen, dann kann man sich das ganz gut angucken. Die kahlrückige Waldameise, das ist ja die hier wohnt. Und hier sieht man jetzt auf dem Bildschirm quasi einmal den Ameisenhaufen und kann dann mit einer Lupe, mit dem Finger, hier rüber gehen und kann dann schauen, welche Berufe die so haben. Hier haben wir zum Beispiel die Hausverwaltung. Im Ameisennest leben viele Untermieter, etwa die Larven der großen Rosenkäfer. So, dann haben wir hier noch die süßen Gourmets. Das sind wahrscheinlich dann die, die das Essen ranschaffen. Wir haben aber auch Bestattungsunternehmen und eine Saunalandschaft. Also das ist echt ganz cool. Krass. Ja, da kann man mal schauen, wie die sich so spezialisiert haben. Das ist echt total spannend. Wir haben auch im April hier einen Ameisenworkshop durchgeführt als Ferienprogramm und da durften die Kinder dann mal in diese verschiedenen Rollen schlüpfen und mussten dann diese Königin versorgen und das hat total viel Spaß gemacht. Witzig. Also das war echt richtig klasse. Das hatte so ein paar Theaterelemente, aber halt auch dieses Naturkundliche. Hier waren nochmal die Superarchitekten. Die bauen auch wirklich regelmäßig hier mal um. Also wir haben den zum Beispiel, als wir unseren Weihnachtsbaum, den wir hier im Foyer hatten, abgenadelt haben, haben wir denen die Nadeln gegeben und da wurde sofort was draus gebaut.
Krass, ja, man sieht auch hier ganz viele Nadeln und allerlei. Aus was besteht hier die Grundsubstanz? Das Erde oder Sand? Oder ist das?
Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Sieht aus wie Sand.
Ja, das wird Waldboden sein, aber auch hier ein großer Sandanteil. Man sieht auch, wenn man genau hinguckt, dass sie hier ganz unten drin auch ihre Gänge haben. Und die Nadeln, die sind noch ein bisschen frischer, genau. Draußen ist aber auch noch wieder ein anderer Waldboden drin als hier drin. Ja. Ja, die sind schon ziemlich cool.
Ja, also das ist wirklich wie so ein Wimmelbild. Hier kannst du wirklich stundenlang, könnte man hier stehen und dazu gucken, wie die hier rumflitzen, irgendwas machen. Weil die laufen ja nicht einfach so rum, die machen ja eine Aufgabe, die machen ja irgendwas.
Jeder hat was zu tun. Ja. Also manchmal sieht man auch, zum Beispiel letztes Jahr haben wir den Buchsbaumzünsler-Larven gegeben, die wir im Busch gefunden hatten. Und dann haben sie die wirklich in einer richtigen Straße abtransportiert.
Krass. Und habt ihr schon mal festgestellt, dass die auch wirklich mal alle pennen? Also dass wirklich mal Feierabend ist? Mm-mm. Die sind immer aktiv.
Gibt's hier nicht. Gibt's keinen Feierabend.
Krass. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr cool hier, sich mal anzuschauen. So, was ist denn hier am Ende noch zu sehen?
Schattenbilder, das sind quasi Blätterhaufen. Man denkt erstmal, ja, es sind so ein paar Blätter zusammengeklebt. Wenn man jetzt aber auf den Knopf drückt und das Licht angeht, sieht man, dass ein Schattenbild geworfen wird. Genau. Und gleichzeitig kann man sich noch eine Geschichte über die Kopfhörer anhören zu dem jeweiligen Tier, was dargestellt wird. Also wir haben hier einen Storch, einen Schwarzstorch, einen Wolf. Und hier vorne haben wir noch einen Greifvogel. Mhm. Welcher Greifvogel das ist, das müsste man sich dann erstmal in Ruhe über die Kopfhörer anhören.
Das ist nicht der Dodo.
Nicht zu viel verraten.
Ja, sieht cool aus. Also das sind jetzt hier quasi, um es nochmal verdeutlicht zu erklären, kleine Blätterhaufen, die von einer Lampe angestrahlt werden und auf den weißen Hintergrund dahinter dieses Tier abbilden. Also wirklich sehr vielseitig die Ausstellung hier. Da am Ende kann man noch eine Nachricht hinterlassen oder was?
Genau, also erstmal geht es hier nochmal so ein bisschen um die Geschichte. Also hier sieht man quasi einmal die Vergangenheit in einem Zeitstrahl und daneben halt auch die Zukunft. Also da gibt es einen Film darüber, wie die Zukunft im Wald aussehen wird.
Wie wird sie denn aussehen?
Hoffentlich bunter als in Vergangenheit, aber ich denke schon, es werden jetzt so viele verschiedene Baumarten gepflanzt, so viel Risikostreuung betrieben. Wir können ja den Film gleich einmal kurz anspielen. Mal schauen, was da gesagt wird. Also ich glaube persönlich, der Harz wird richtig schön. Und man sieht jetzt hier auch zum Start schon so ein richtig tolles, buntes Bild mit ganz vielen verschiedenen Baumarten.
Und so sieht es ja schon aus. Also das ist ja schon ein aktuelles Bild. Ne?
Unsere Wälder sind unsere Klimaretter. Sie produzieren einen nachwachsenden Ökorohstoff, das Holz. In ihnen speichert sich langfristig der klimaschädliche Kohlenstoff.
Ja, also wer wissen möchte, wie der Wald in Zukunft aussieht, der kann da hier gerne mal vorbeischauen. Wie sind denn eure Öffnungszeiten? Habt ihr jeden Tag geöffnet oder wann sollte man am besten hier aufschlagen? Vielleicht auch, wenn man die großen Besucherströme umgehen möchte.
Montags ist Ruhetag und dienstags bis sonntags haben wir von 10 bis 17 Uhr offen. Große Besucherströme, würde ich eigentlich sagen, gibt es gar nicht so, weil sich das super gut verteilt. Gut ist immer, wenn man nicht allzu spät kommt. Also man braucht für die Ausstellung mindestens eine Stunde, eher lieber anderthalb einplanen. Also nach 16 Uhr reinkommen und dann noch schnell durchrennen, das wäre schade. Ja. Genau, deswegen relativ pünktlich auf jeden Fall da sein. Und natürlich außerhalb der Ferien, dann hat man vielleicht auch Glück und ist hier mal ganz alleine drin. Ja,
liebe Josephine, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick hier in die Ausstellung, den einmal kurz durchgehuscht. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, hier mal herzukommen und sich das alles in Ruhe anzuschauen und einmal wirklich in Ruhe sich die Filme anzuschauen. Und ich glaube, da lernt man viel über den Harzer Wald und es ist einfach sehr interessant und anschaulich dargestellt. Vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß hier im Harzwaldhaus.
Ja, wir freuen uns auf euren Besuch. Auch Schulklassen oder wenn irgendwelche Gruppen sind, fragen immer einfach auf die Harzwaldhaus Homepage gehen, eine E-Mail schreiben, anrufen. Wir sind da für alles zu haben.
Yes, wunderbar.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.